Ihr habt es vorhin gehört, wir sind wieder in unserer alten Predigtreihe im Matthäus-Evangelium, jetzt im 13. Kapitel. Und im letzten Jahr hatten wir uns längere Zeit beschäftigt mit einer anderen Predigtreihe, und zwar Liebe, Ehe, Sexualität. Und vielleicht haben einige durchgeatmet, dass endlich dieses Thema vorbei ist. Andere denken sich vielleicht, Mensch, ich habe da noch so viele Fragen und es wäre so schön, wenn das da weitergeht. Für diesen Augenblick haben wir uns entschieden, dass wir mit dem Matthäus-Evangelium fortfahren, aber es wird sehr wahrscheinlich im nächsten Halbjahr oder so nochmal eine Fortsetzung geben zu diesem ganzen Komplex der Beziehungen und Ehe. Was ist, wenn man in eine Krise fällt als Paar? Was sagt Gottes Wort, was man da tun kann? Und so weiter und so fort. Aber die nächsten Wochen werden wir uns vor allem den Gleichnissen von Jesus widmen. Und wenn wir hier ins 13. Kapitel stolpern, wirst du sehen, wenn du deine Bibel aufgeschlagen hast, dass danach einige Gleichnisse kommen. Also Jesus hat jetzt hier so eine Art längere Predigt und er bringt unterschiedliche Bilder, um vom Reich Gottes zu predigen. Wir haben uns in den Kapiteln davor im letzten Jahr sehr intensiv in einer Phase mit den Kapiteln 8 bis 12 beschäftigt. Matthäus 8 bis 12. Es ist ein ganz eigener Abschnitt mit ganz eigenen Themenschwerpunkten. Man sieht das auch, wenn man ein Evangelium genau liest, dass es Schwerpunkte gibt, die dann auch verlassen werden und dann wird ein neuer Schwerpunkt gesetzt. Mehr der Fokus auf Reden oder Predigten von Jesus, dann wieder, wie er in Kraft handelt. Und der vorherige Abschnitt, Kapitel 8 bis 12, war sehr stark davon geprägt, von Jesu Wunderwirken, wie er Menschen geheilt hat. Und dementsprechend hat uns das natürlich auch sehr stark beschäftigt, dann auch in den jeweiligen Gottesdiensten und in den Wochen. Und es ist interessant, dass auch später im Matthäus-Evangelium es immer wieder zu Kraftauswirkung von Jesus kommt. Und diese Perioden, sage ich mal, der Kraftauswirkung werden immer wieder dann auch unterbrochen mit Lehre und Predigt von Jesus. Und es zeigt mir, dass Jesu Dienst gekennzeichnet war, immer wieder von, ich sag mal, unterschiedlichen Dingen, die sich ergänzen und die beide auch Platz haben müssen. Dass, wenn Jesus dient, dann ist er in Wort und in Macht unterwegs. Er bringt Wahrheit und Kraft. Er bringt Weisheit und Vollmacht. Er bringt Erkenntnis, aber auch leidenschaftliche Hingabe zu den Menschen. Es ist beides, so ein Doppelklang, den wir in seinem Dienst immer wieder finden. Und diese, ich sag mal, unterschiedliche Schwerpunktsetzung seines Dienstes sollte uns bewusst werden, wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen. Und es sollte uns auch anspornen, dass diese Facetten sich auch bei uns im persönlichen Leben wiederfinden und auch im Gemeindeleben. Dass es Phasen gibt, sage ich mal, wo Schwerpunkte auch auszumachen sind. Dass man merkt, das hat auch einen Teil und ein Gewicht in meinem persönlichen Denken, in meinem Glaubensleben und auch im Gemeindeleben. Dass es nicht kippt nur auf eine Seite, sondern dass wir, ich sag mal, die Balance, in der Jesus selber unterwegs ist, in Kraft und Macht zu handeln, das Wirken des Heiligen Geistes zu manifestieren, darum zu beten auch, dass Gott in Kraft durchbricht, aber dann auch wieder lange Phasen, wo er spricht, erklärt, lehrt, wo er Gottes Wort uns bringt. Und ich liebe das bei Jesus, dass er diese beiden Dinge immer wieder tut. Und wir werden uns in den nächsten Wochen, wahrscheinlich das nächste halbe Jahr ungefähr, werden wir uns mit diesen Kapiteln ab Kapitel 13 beschäftigen, wo es doch sehr stark darum geht, dass Jesus den Wunsch hat, dass seine Jünger eine Tiefe, in die Tiefe geführt werden, ihres Verständnisses von der Königsherrschaft Gottes. Was es bedeutet, dass Gott König ist, dass er regiert und dass er als König auch bei seinen Kindern auch ankommt. Und ich möchte gerne die ersten zwei Verse aus der Passage lesen, Matthäus 13, 1 bis 2. Lies gerne mit mir. Dort heißt es: An jenem Tag aber ging Jesus aus dem Haus hinaus und setzte sich an den See. Und es versammelten sich große Volksmengen um ihn, sodass er in ein Boot stieg und sich setzte. Und die ganze Volksmenge stand am Ufer. Also Jesus ist in Bewegung, er Ich weiß nicht, was er vorhatte am See, ob er vielleicht einfach entspannen wollte. Das gab es bei Jesus recht selten, wenn er einfach irgendwo entspannen wollte. Dann musste er fliehen vor den Menschen. Jesus setzt sich an den See und wir sehen, dass Jesus Anziehungskraft hat. Er kann sich nicht einfach an den See setzen. Leute wollen zu ihm, wollen seine Nähe haben. Sie wollen um ihn herum sein, sodass er sich auf ein Boot setzen muss, so ein paar Meter rausfährt, damit er besser zu allen kommunizieren kann. Zumal, wenn es dann noch Rückenwind gab, dann konnten viele Menschen ihn besser hören, wenn er auf dem Wasser war. Und ich finde sehr interessant, dass, ich weiß nicht, wie du das beobachtest, aber ich finde es sehr, sehr bemerkenswert, dass Jesu Attraktivität sich nicht auf die Synagoge begrenzte, sondern egal wo er war, waren Menschen bei ihm und haben seine Gegenwart gesucht, wollten hören, was er sagt und wollten sehen, was er tut. Jesus ist kein Sonntagschrist. Ich weiß, es gab damals noch keine Sonntagschristen. Aber ihr versteht vielleicht, was ich meine. Es war nicht einfach so ein Synagogending. So, ich habe mein religiöses Leben und wenn ich in den Alltag gehe, dann ist wieder mein Alltagsprogramm. Vielleicht erlebst du dich selber auch manchmal so, dass du denkst so, okay, sonntags heben wir unsere Hände zu Gott, wir beten, wir lesen in der Bibel, aber von Montag bis Samstag hat das eigentlich überhaupt keine Relevanz. So, da ist mein Alltag, da sind meine Gedanken, da ist mein Business, das, was ich tue, das bestimmt, oder das, was ich denke, was ich vorhabe, bestimmt eigentlich mein ganzes Leben. Und bei Jesus ist es so, dass die Menschen, egal ob Synagoge oder nicht Synagoge, sie sind bei ihm, sie wollen zu ihm. Er hat seine Präsenz, hat eine Anziehungskraft auf die Menschen, egal ob es um religiöse oder alltägliche Angelegenheit geht. Doch wir werden in den nächsten Versen sehen, so schön das auch ist, dass Menschen zu Jesus wollen und Jesus populär ist. Denn tatsächlich war er das. Er war populär. Er war bekannt. Er war vielleicht der Influencer der Zeit. Wenn man gehört hat, er kommt in die Stadt, dann geht man dorthin. Vielleicht kennst du das, wenn man weiß, so irgendeine bekannte Person, vielleicht auch im christlichen Sektor, ein bekannter Prediger kommt, ja, alle hin. Wir hatten vor einiger Zeit ein paar Influencer, sehr weit mit einer großen Reichweite hier in unserem Gottesdienst sitzen. Ich habe ganz bewusst niemandem davon erzählt, dass die kommen. Weil ich ganz genau weiß, auch in der christlichen Bubble ist so, oh, der ist da, hin, das möchte ich sehen. Ich möchte die Person mal anfassen, ja, ein Foto mal. Aber ist ja auch nichts Schlimmes, ja, mit Menschen sich zu umgeben, die man mag und die man vielleicht auch als Vorbild hat, ist erstmal okay, ja, wenn man populär ist. Was man dann daraus macht, ist dann die Frage, ob man Menschen glorifiziert und auf ein Podest setzt. Bei Jesus wäre das, sag ich mal, richtig, ihn auf ein Podest zu setzen, ja. Aber wir sehen, dass Popularität, die Jesus in dem Land genießt, noch nichts zwangsläufig zu bedeuten hat. Nur weil viele Menschen aufmerksam werden auf jemanden oder auf etwas, bedeutet das noch nicht automatisch, dass die Menschen auch in einem richtigen Fokus unterwegs sind. Und das werden wir gleich feststellen, wenn wir die nächsten Verse lesen. Ich möchte mit euch lesen die Verse 3 bis 9. Und er redete vieles in Gleichnissen zu ihnen und sprach, siehe, der Sämann. Also nicht der Sämann auf der See, sondern der Sämann, der die Saat aussät. Siehe, der Sämann ging hinaus zu säen, und indem er säte, fiel einiges auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte, und sogleich ging es auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzeln hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen sprossen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf die gute Erde und gab Frucht, das eine 100-fach, das andere 60, das andere 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Die geübten Hörer dieses Gleichnisses, mal kurze Umfrage, wer hat schon einmal von diesem Gleichnis gehört? Nicht, dass du weißt, was es bedeutet, wer hat es schon mal gehört? Okay, das sind sehr viele. Daran müssen wir etwas ändern, denn wenn zu viele Hände hochgehen, sind zu viele Christen unter uns. Also ihr versteht, wie ich das meine, oder? Wir sind ja Salz und Licht für die Welt, ja? Wenn du dich eben gerade nicht melden konntest, weil du das noch gar nicht kennst, dann ist es gut, dass du heute da bist. Dann freuen wir uns sehr darüber. Aber der geübte Hörer, so wie ihr alle, die das Gleichnis kennen, sind schon gleich, denke ich mal, dabei, so auf der Ebene der Interpretation. Ja, was bedeutet denn das, wenn die Saat auf diesem Boden fällt, auf diesem Boden, auf diesem, sind ja vier unterschiedliche Böden, auf denen der Same gesät wird und es ist, der Effekt ist sehr unterschiedlich, auf wessen Boden was fällt und dann passiert irgendwas. Und viele Christen sind, wenn sie das lesen, schon gleich bei der Interpretation, was das genau zu bedeuten hat. Wie man das Gleichnis von Jesus zur Anwendung bringen kann für das persönliche Glaubensleben. Aber ich möchte zur Vorsicht raten. Die Anwendung dieses Gleichnisses ist nicht egal. Aber wir dürfen die Dynamik der Erzählung von Jesus nicht verpassen. Du bist schon gleich bei der Interpretation, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Jesus hier bei Vers 9 erstmal einen Cut macht und nicht weiterspricht. Er erzählt noch gar nicht, was das überhaupt zu bedeuten hat. Er erzählt nur ein Gleichnis von der Agrarwissenschaft. Was da passiert, was Landwirte so Tag ein, Tag aus tun, wenn sie ihre Felder besäen, und sagt am Ende seiner Predigt, wer Ohren hat, der höre. Wenn du diese Worte von Jesus damals das erste Mal gehört hast, würdest du dort stehen und sagen, Jesus, du hast hier eine Abhandlung gemacht über das Wesen der Saat. Hast uns aber nicht erklärt, was das zu bedeuten hat und inwiefern man daraus einen Nutzen ziehen kann für sein persönliches Leben. Und angenommen, du wärst jetzt jemand, der das erste Mal diese Worte hört, du bleibst mit den Worten zurück, wer Ohren hat, der höre, und du hast nur gehört, Samen fällt auf Boden und Effekt ist unterschiedlich. Niemand von uns hätte eine Ahnung, was Jesus eigentlich damit sagen möchte. Wir wären völlig verloren von dem, was Jesus hier erzählt. Diese Dramatik in diesen Versen bemerken wir Christenkinder vor allem nicht, weil wir schon 365 Mal im Jahr dieses Gleichnis kennen und hören in Kindergottesdienst rauf und runter. Und wir wissen dann schon, okay, du musst aber darauf achten, der Samen steht hierfür, der Seemann ist dieser und der Boden ist das. Aber all das wissen die Leute nicht, die jetzt gerade zugehört haben, die sich um Jesus gesammelt haben, die seine Popularität genossen haben und zu ihm hin an den See. Jesus geht aufs Boot und er wendet sich sogar an die Leute und dann gibt er ihnen einfach nur dieses Beispiel, ohne zu erklären, was es eigentlich damit auf sich hat. Einen Mehrwert gibt es gerade noch gar nicht. Es gibt so eine Annahme, die unter Christen kursiert, die da heißt, dass Jesus, also jeder weiß, dass Jesus Gleichnisse gesprochen hat, dass Jesus bekannt ist dafür, dass er Gleichnisse geredet hat. Selbst wenn du einfach nur in die Schule gegangen bist und niemals die Kirche betreten hast, wirst du irgendwann an einen Punkt kommen im Deutschunterricht, wo es auch diese Gattung, ja, diese literarische Gattung gibt, Gleichnisse. Wer hat in seiner Schule was von Gleichnissen gehört? Also die, die aufgepasst haben, dürfen sich jetzt melden. Genau. Also recht viele haben das in ihrer Schullaufbahn auch erlebt. Es wird über Gleichnisse gesprochen. Dann wurde vielleicht sogar ein Gleichnis gelesen, um zu zeigen, wie funktioniert so ein Gleichnis. Es wird ein Vergleich aus dem Alltag verwendet, um etwas nahbar zu machen, etwas zu erklären. Und viele Christen sagen, Jesus hat in Gleichnissen gesprochen, um volksnäher zu sein und praktischer zu sprechen. Quasi, dass er die Ebene der Menschen erreichen wollte, um sie dadurch einfacher, zu einem einfacheren Verständnis von geistlicher Wahrheit bringen wollte. Das ist landläufig so die gängige Haltung unter Christen. Und diese Meinung ist auch nicht ganz falsch. Das hat etwas für sich. Denn Jesus benutzt sehr gerne irdische Dinge, die er sieht, und bringt sie in Verbindung mit geistlichen Prinzipien, damit wir sie besser fassen und verstehen können. Insofern hat es tatsächlich etwas, dass Jesus auf unsere Ebene runterkommt und es einfacher haben möchte. Aber manchmal verwendet Jesus auch Gleichnisse, um nicht zu erklären, sondern ganz bewusst zu verschleiern. Dass Jesus in Gleichnissen sprach, um einfach nur volksnäher zu sein, trifft nicht immer zu. Und das erste Gleichnis, womit wir hier konfrontiert werden, erfüllt genau diesen Tatbestand. Jesus sagt Dinge und die Leute haben überhaupt keine Ahnung, wovon er dort redet. Und das ist auch eher eine Verwunderung. Warum erzählst du das? Warum redest du darüber? Wenn Jesus in Gleichnissen spricht, tut er das nicht immer, weil er besonders nahbar sein möchte, sondern manchmal, und das werden wir auch gleich noch sehen in dem, was er sagt, manchmal ist es sogar so, wenn Jesus in Gleichnissen spricht, dann ist es eine Form von Gerichtshandeln. Und das haben Christen beim Lesen der Gleichnisse oft nicht auf der Kette, wenn sie diese Texte lesen. Wenn der Bibeltext an dieser Stelle enden würde, dann würde in Wahrheit auch jetzt die Predigt enden. Einige finden das jetzt schade, dass Jesus nicht geendet hat. Wenn Jesus jetzt hier enden würde, dann würde die Predigt hier enden oder sie würde weitergehen mit Rätselraten. Weil niemand weiß, was das bedeutet, es sei denn, Jesus erklärt es. Die Predigt geht Gott sei Dank weiter, Halleluja, weil Jesus weitergesprochen hat. Vers 10 bis 12. Und die Jünger traten hinzu und sprachen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen zu ihnen? Er beantwortete und sprach zu ihnen: Weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst Wasser hat, genommen werden. Also ich hoffe, wir merken durch das, was Jesus hier sagt, dass es nicht einfach nur darum geht, ich erzähle Gleichnisse, damit es einfach jeder besser versteht und jeder einen einfacheren Zugang zum Reich Gottes hat, sondern er redet hier in einem Gleichnis zu allen, damit ein Unterschied deutlich wird. Es soll ein Unterschied deutlich werden, wer gehört zu ihm und wer gehört nicht zu ihm. Er verwendet das Gleichnis, um zu separieren, um darzustellen, darzulegen, offenzulegen, wo gehörst du hin? Bist du jemand, der Verständnis hat? Bist du jemand, der tiefer geht? Oder bist du jemand, der auf der Oberfläche bleibt und den Unverständnis packt und der eigentlich Unverständnis verharrt? Ich finde es sehr interessant, die Jünger kommen zu ihm und sie sagen nicht: Hey Jesus, du hast in Gleichnissen gesprochen, damit wir das alle besser verstehen. Die sagen zu ihm: Warum redest du in Gleichnissen? Das, was du jetzt gerade sagst, Jesus, das kann unmöglich jemand verstehen. Jesus, wenn du dabei bleibst, dann werden die Menschen nicht wissen, was du ihnen eigentlich über Gott sagen möchtest. Und wir sehen hier in der Art und Weise, wie Gott kommuniziert durch Jesus Christus, dass Gott sich auf eine Art und Weise offenbart, die nicht einfach mit menschlichen Mitteln zu entschlüsseln ist. Dass wir von Gott verstehen, dass wir Gottes Wahrheit erkennen, ist nicht darauf gegründet, dass wir Dinge aus unserer natürlichen Kraft erkennen können. Der Mensch ist von sich aus nicht in der Lage, sich die Dinge über das Reich Gottes und über Jesus Christus und das ewige Leben zu sagen, zu erklären. Der Mensch ist ohne das Eingreifen Gottes völlig hilflos. Wenn Gott nicht kommt und Licht ins Dunkel bringt, werden wir da stehen Und wir werden keine Ahnung haben, kein Schimmer, worum es eigentlich geht. Das ist das, was dieser Text uns hier kommuniziert. Es ist eigentlich ein Drama, was hier abgeht. Die Menschen, auch wenn sie Jesus hören, wenn Jesus nicht eingreift, wenn er Dinge nicht erklärt, wenn er Dinge nicht verständlich macht, wenn er nicht Licht in die Finsternis bringt, sind wir Menschen hoffnungslos auf uns selbst geworfen und wir haben keine Chance und werden am Reich Gottes vorbeigehen. Und Jesus war dann irgendjemand. Aber wir werden nicht erkannt haben, dass Jesus der Retter der Welt ist, der mir ewiges Leben geben kann und mich mit dem Vater im Himmel versöhnen kann. Und wir sehen hier in diesem Text, und das finde ich sehr schön, das ist für mich einer der wichtigsten Worte in dem ganzen Gleichnis, in Vers 10, und die Jünger traten hinzu. Die Jünger traten hinzu. Nicht alle treten hinzu. Nicht alle suchen die Gemeinschaft mit Jesus. Nicht alle haben das Begehren zu verstehen. Nicht jeder möchte tiefer bohren. Aber die Jünger zeigen sich als solche, die sagen, wir wollen es wissen. Jeder hat Ohren zu hören. Aber so mancher hat zwar Ohren, die hören können, sieht witzig aus, ne? Aber sie sind taub. Und selbst wenn es dein Ohr erreicht, hast du nur Desinteresse und sagst, Hauptsache, ich habe hier irgendwie so ein Happening und der populäre Jesus ist da. Aber was sich eigentlich dahinter verbirgt, interessiert mich nicht in Wahrheit. Aber die Jünger sagen, du sprichst etwas, wir wollen dahinter blicken. Wir wollen verstehen, worum es geht. Auch die Jünger sind verloren, wenn Jesus nicht eingreift. Und weil sie das wissen, treten die Jünger zu Jesus hinzu. Das macht nicht jeder. Aber die, die zu Jesus gehören, zeigen sich als solche Jünger, Nachfolger, Schüler, die sagen, ich möchte lernen von dir. Bitte erkläre, was du vorhast. Die Jünger kommen Jesus näher. Sie sind, indem sie auf ihn zugehen, sind sie bereit, sich auch konkret sich ihm anzuvertrauen und vor allem sich persönlich auch ihm zu unterstellen. Wir werden in den späteren Gleichnissen immer wieder hören, und das Reich Gottes ist zu vergleichen mit diesem Bild. Es geht die ganze Zeit um Gottes Königsherrschaft. Und viele Menschen, die die Botschaft von Jesus hören, hören etwas über das Himmelreich, das Königreich Gottes, was es bedeutet, dass Gott regiert im Leben eines Menschen. Aber sie haben gar kein Interesse, wirklich von Jesus unterwiesen zu werden, von Jesus zu erkennen und Weisheit zu empfangen, was es für ihr Leben wirklich bedeutet. Sondern sie hören die Dinge und machen sich ihren eigenen Reim drauf, was das bedeuten könnte für ihr Leben, und entwickeln sich eigene Konzepte, wie dieses Leben gelingen sollte, dieses und das nächste Leben. Und dann beruft man sich noch auf Worte von Jesus, anstatt sich ehrlich zu machen und zu sagen, Jesus, wenn du nicht sprichst, wenn du kein Wunder wirkst in mir und mir Licht gibst in meine Dunkelheit, bin ich wirklich völlig ahnungslos und kann nicht links, rechts, nach vorne oder nach hinten gehen. Wir sind nicht dazu imstande als Menschen, die Dinge über Gott von uns selbst heraus zu erkennen. Und das schmettert Jesus durch dieses Gleichnis der ganzen Menge hin. Ich sag euch mal eine Wahrheit. Aber wer wird sie verstehen? Nur diejenigen, die zu Jesus kommen und Jesus eingreift und Verständnis gibt und das Herz anfängt zu verändern durch seine Worte. Die anderen hören auch alle dieselben Worte. Sie hören auch diesen dringenden Ruf. Wer ein Ohr hat, der höre. Was so ein No-Brainer ist, ja, ist ja völlig klar. Ohren sind zum Hören da. Sollte man meinen. Wer Kinder hat, weiß, dass das nicht immer der Fall ist. Aber auch wir Eltern sind manchmal sehr schwer vom Begriff. Amen. Ein Bibelausleger, den ich öfter in dieser Reihe schon zitiert habe, Daniel Doriani, ein schöner Name, Daniel Doriani schreibt, Gleichnisse sind mächtige Lehrmethoden. Wenn der Zuhörer die Grundprinzipien des Reiches Gottes begreift und bereit ist, mehr zu lernen. Aber ohne dieses Verständnis und die Hingabe an Jesus wird der Zuhörer die Gleichnisse nie verstehen. Also die Jünger lernen hier ein wichtiges zweifaches Prinzip. Das erste, wir haben es eben gerade schon gehört, ich möchte es umschreiben mit 1. Korinther 2, Vers 14. Ein natürlicher Mensch aber nimmt nicht an, was des Geistes Gottes ist. Denn es ist ihm eine Torheit oder eine Dummheit oder eine Idiotie. Und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt wird. Der natürliche Mensch ohne Verbindung zu Gott ist nicht in der Lage, geistliche Dinge zu verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Deine natürliche Kapazität, deine Herkunft, dein Intellekt und auch dein Training alleine reicht nicht, um geistliche Dinge zu verstehen. Sehr interessant, wenn du in der Kirchengeschichte dich ein bisschen bewegst und schaust, wie große Theologen angefangen haben, Theologie zu studieren. Die waren in der Kirche, die hatten Latein, Hebräisch, Griechisch, alles gelernt. Und wo, ich sag mal, noch Kirchengang so zum guten Ton gehörte, die Umwelt war christianisiert und alle waren Christen. Und dann haben sie eifrig Theologie studiert, konnten viel mehr verstehen als ich. Mit denen kann ich es noch nicht mal ansatzweise aufnehmen. Und dann liest du manchmal in solchen Biografien, dass sie, nachdem sie Theologie studiert haben, erst zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Dinge einfach zu kognitiv wahrzunehmen, zu erklären, bedeutet noch lange nicht, dass man mit seinen Ohren auch gehört hat, wie ein Jünger hört. Der natürliche Mensch kann das nicht, auch wenn du Theologe bist, auch wenn du Christenkind bist. Du bist dazu von dir alleine aus nicht fähig. Denn in uns gibt es zu viele Widerstände gegen das, was Gott wertvoll, wichtig und heilig ist. Der Römerbrief, Kapitel 8, Vers 7, beschreibt es sogar so, dass unsere natürliche Gesinnung, also unsere natürliche Ausrichtung, unser Denken wollen, dass unsere natürliche Gesinnung so eingestellt ist, dass sie in einer Feindschaft gegen Gott existiert. Das empfindet nicht jeder Mensch so. Die allermeisten würden sogar sagen, ich lebe nicht in Feindschaft gegen Gott. Ich habe doch gar nichts gegen ihn, oder? Aber wisst ihr, ich habe auch nichts gegen Gott. Als Pastor darf ich das noch nicht einmal. Aber wenn ich das Licht Gottes in mein Leben scheinen lasse, hey, da sehe ich Flecken in meinem Leben. Da ist Rebellion gegen Gott. Auflehnung gegen das, was Gott eigentlich möchte. Wo ich das verfolgen will, was Waldemar will. Wo ich mich durchsetzen möchte. Meine Lieben, all das ist Feindschaft gegen Gott. Es ist nicht unbedingt auch das, aber es ist nicht unbedingt diese offene Revolte, ich hasse Gott und ich will ihn nicht in meinem Leben. Wenn wir davon ausgehen, dann betrifft das wahrscheinlich nur einen sehr geringen prozentualen Anteil der Menschheit. Weil die allermeisten sich irgendwie als religiös empfinden und sagen, ja, ich will es mir ja auch nicht irgendwie mit einer Gottheit verspielen, ich habe nichts gegen ihn. Aber wenn du genau hineinschaust, siehst du ganz viele Dinge in deinem Leben, die in einer Feindschaft gegen Gott sind. Und Paulus beschreibt auch, dass es auch noch Christen betrifft. Er sagt, unser altes Wesen, er beschreibt es mit unserem alten Adam, ja, der versucht immer wieder aufzubegehren. Der alte Waldemar will immer wieder gegen das Neue in meinem Leben immer wieder stark werden und die Oberhand gewinnen. Es ist ein Kampf. Und selbst die Jünger erlebten das, zu denen wir gleich noch sehen werden, dass Jesus sie als diejenigen bezeichnet, ja, die zu ihm gehören und die nicht so sind wie die anderen. Selbst die Jünger erleben es in Markus 8, 17 bis 18, da ist es, begreift ihr noch nicht und versteht ihr nicht? Habt ihr euer Herz verhärtet? Augen habt ihr und seht nicht und Ohren habt ihr und hört nicht? Viele sagen ja, es wäre schön, zu der Zeit zu leben, als Jesus gelebt hat. Ja und nein. Ich bin manchmal ganz dankbar, dass ich das so nur lese, wie Jesus denen eine Breitseite verpasst hat und denke so, ah ja, gut, dass ich nicht so bin wie die Jünger. Jesus hat mit seinen Jüngern so gesprochen. Ich finde das voll krass. Ich weiß nicht, ich finde das... Jesus ist nicht softy unterwegs. Jesus bringt die Dinge manchmal echt hart ans Licht. Weil wir das brauchen. Wir brauchen manchmal, nicht immer permanent, ja. Jesus war auch nicht dafür bekannt, dass er so ein Bolzen war, der nur mit Härte regiert hätte. Nein, Jesus ist ein sanftmütiger König. Ja, beides. Manchmal bringt er aber auch die Dinge so richtig klar ran. Habt ihr euer Herz verhärtet? Und wir sprechen hier über Jünger, die es doch eigentlich besser wissen sollten, aber dennoch Momente kennen so, hey, hier ist etwas fest geworden, hier ist etwas hart geworden. Jeder von uns weiß, wie sich das anfühlt. Jeder von uns kennt das. Jeder, also ihr, ja. Jeder von uns weiß das. Wie auch in einer intakten Beziehung Herzen hart werden können. In gewissen Bereichen, wo Dinge wieder neu aufgebrochen werden müssen, wo wir wieder weich und formbar, prägbar gemacht werden müssen. Das ist das eine, sie lernen, es braucht unbedingt Offenbarung und Erleuchtung durch Gott in unserem Leben. Wenn Gott nicht eingreift, werden wir nichts verstehen von dem, was Jesus von uns möchte. Wenn Gott nicht eingreift, wird sich dein Leben niemals verändern. Wenn Gott nichts tut, wird es keine schöne, himmlische, göttliche Frucht in deinem Leben geben. Wenn Gott nichts tut, sind wir alle verloren. Das ist das, was Jesus den Jüngern hier durch seine Worte offenlegt. Und zum anderen lernen sie, dass es nicht einfach diese eine Wahrheit ist, dass wir alle lost sind und verloren, sondern diese Erleuchtung ist möglich und sie ist alleine denen vorbehalten, die sich Jesus nähern und nach Erneuerung und Verständnis suchen, was Jesus durch die Schrift uns anzubieten hat. Das ist der Weg. Auf der einen Seite, ohne ihn haben wir keine Chance, aber mit ihm, wenn wir zu Jesus hinzutreten, dann gilt uns dieses Wort, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches zu wissen oder zu verstehen, zu kennen. Matthäus 12 heißt es ja, Matthäus 13, Vers 12, Entschuldigung, denn wer hat, dem wird gegeben und überreichlich gewährt werden. Wer aber nicht hat, dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Und einige denken hier vielleicht, dass es irgendwie ein unfairer Vorgang ist, den Jesus hier beschreibt. Ja, die, die haben, bekommen noch mehr, die nicht haben, dem wird sogar noch das genommen, was sie haben. Aber eigentlich ist es eine ganz logische Konsequenz, die Jesus hier zeichnet. Denn nur wer bereit ist, den ersten Schritt einzugehen, wer bereit ist, sich Jesus zu nahen, der bekommt von Jesus die Zusicherung, dass ihm sogar überreichlich, also in Fülle, oder du kannst auch übersetzen, in Überfluss gegeben wird. Es ist eigentlich eine ganz natürliche Folge. Wenn du B erreichen musst, musst du erstmal A sagen. Wenn du in die zweite Klasse kommen möchtest, musst du in die erste gehen. Aber wenn du schon in der ersten Klasse ein Schulverweigerer bist, wirst du nicht in die zweite Klasse gehievt. Es ist hier überhaupt kein unfairer Vorgang, den Jesus beschreibt, sondern sagt, die, die ihr habt, ja, ich sichere euch zu, wenn ihr bei mir bleibt, werdet ihr nicht nur ein bisschen bekommen, sondern ihr werdet überreich bekommen. Ihr werdet Zugang haben, viel mehr, als ihr jetzt glaubt. Wenn du mit mir bist, dann wird das nächste Jahr mehr Reichtum haben als das vergangene Jahr. Und das ist das Herrliche am Leben mit Jesus Christus. Dass wenn wir in ein neues Jahr gehen, dass wir die Zusicherung bekommen, dass wir nicht in dem Status quo vom letzten Jahr verharren. Oh, danke. Amen. Die anderen sind noch so am Überlegen. Einer prescht vor. Ist natürlich so die Frage, ne? Stagniere ich im Glauben? Bleibe ich stehen? Oder lebe ich in diesem überreichen Maß? Jesus gibt uns hier eine Verheißung. Wer hat, dem wird noch mehr gegeben. Und wenn ich eben gerade, falls du noch nicht so, noch so tief im christlichen Glauben unterwegs bist, wenn ich gerade davon gesprochen habe, dass Gott noch mehr Reichtum dir gibt, dann meine ich nicht zwangsläufig finanziellen Reichtum. Preist den Herrn, Gott kann uns auch in den materiellen Dingen übernatürlich versorgen und er tut es immer wieder. Und viele könnten Wundergeschichten erzählen über Gottes übernatürliche Versorgung, auch über die Maßen hinaus. Diese Gemeinde erlebt es seit vielen Jahren. Preist den Herrn dafür. Aber die finanziellen Güter, Geld, materielle Dinge sind ja nicht das, was uns wirklich ausfüllt. Du kannst eins nach dem nächsten dir anschaffen. Also ich kenne das so, ich freue mich für einen Augenblick, aber nach ein paar Tagen denke ich so, eigentlich könnte schon das nächste kommen. Also ich sehe das bei meinen Kindern, das ist so krass. Hey, die haben alle so in der zweiten Hälfte des Jahres Geburtstag. Also Geburtstag, Weihnachten, ist immer ein Feuerwerk an Geschenken. Und wir denken, oh meine Güte, ist eigentlich nicht gut, ja. Aber sie sind nicht so ganz überzeugt von der Idee. Und du denkst so im Dezember, so jetzt ist es wirklich so, wow, ja, das ganze Zimmer ist gefüllt voll mit Spielzeug und Kram. Ja, aber gehst du in den Laden und dann ist irgendwie so ein Futzelspielzeug, ja. So, oh, das will ich haben. Aber du hast doch gerade so viel bekommen. Ich sage es häufig und die, die schon lange dabei sind, haben es, glaube ich, schon tausendmal gehört. Gott hat uns die Ewigkeit ins Herz gelegt. Und die Ewigkeit in unserem Herzen kann nicht gefüllt werden mit vergänglichen Dingen. Die Ewigkeit in unserem Herzen muss gefüllt werden mit ewigen Dingen. Und das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringt. Wir müssen weiterkommen. Also das, was Jesus in Vers 12 sagt, ist kein unfairer Vorgang. Und wir werden jetzt uns noch weiter mit diesem Gefühl der mangelnden Fairness auch noch auseinandersetzen. Denn beim Hören der nächsten Worte bekommen manche Menschen, manche Christen auch richtig Angst, dass Jesus irgendwie willkürlich mit Menschen umgehen würde. Ja, wir haben ja eben gerade gehört, wenn Gott nicht eingreift, passiert nichts. Nur wenn Gott eingreift, dann passiert etwas. So, okay, ist jetzt Gott irgendwie willkürlich? Bei wem was passiert und bei wem nicht? Und vielleicht ahnte Jesus diese Reaktion bei Jüngern, so wie dir und mir, wenn wir seine Worte hören. Und er zeigt in den nächsten Versen, dass diese Sorgen keine Berechtigung haben. Verse 13 bis 15. Jetzt erklärt er ein zweites Mal übrigens, warum er in Gleichnissen redet. Das ist das zweite Mal, dass er ausholt, darum rede ich in Gleichnissen. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Und es wird an ihnen die Weissagung oder die Prophezeiung Jesajas erfüllt, die lautet, Mit Gehör werdet ihr hören und doch nicht verstehen, und sehend werdet ihr sehen und doch nicht wahrnehmen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört. Und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Jesus zitiert hier Worte aus dem Alten Testament, und zwar im Buch Jesaja. Vom Propheten Jesaja aus dem Kapitel 6 finden wir diese Worte, die Jesus hier anwendet und auf seine Situation anwendet. Und er erklärt ihnen, dass so wie die Landsleute von Jesaja damals unterwegs waren, so ziemlich genau sind meine Zeitgenossen unterwegs. Gott hat jemanden gesucht, durch den er mächtig seine Botschaft ins Land trägt. Und dann sagt Jesaja: Hier bin ich, sende mich. Und so beginnt dieses Buch so voll verheißungsvoll. Ihr kennt vielleicht auch dieses Wort: Hier bin ich, sende mich. Ich habe voll Bock sozusagen, ja. Einige gehen dann so auf diese Ebene: Ich will alles geben für dich und gebrauche mich. Ich stehe zur Verfügung. Und dann kommt Gott und sagt: Alles klar, du gehst raus und niemand wird dir Glauben schenken. Boah, ganz ehrlich, da wird manchmal so dieser zweite Teil der Berufung von Jesaja oft ausgelassen, wenn wir so über Jesaja sprechen. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Aber es ist halt so: Ja, Jesus, ich bin für dich verfügbar. Ja, bist du aber auch verfügbar, wenn niemand dir zuhören will? Bist du bereit, wenn alle sich gegen dich stellen? Bist du bereit, auch in einem Umfeld zu wirken, wo alle sagen: Du bist falsch. Du sprichst Lüge. Und wir sollten dich am besten um die Ecke bringen. Jesus erlebt genau das Gleiche. Und wenn wir ehrlich sind, auch wir kennen das. Oder? Ich glaube, dass auch wir erleben können, bei aller Bemühungen, die Prinzipien des Reiches Gottes Menschen zu erklären, viele einfach im Unverständnis verharren. Und nicht reagieren. Aber warum eigentlich? Warum eigentlich? Weil Gott willkürlich handelt? Weil sie nun einmal außen vor gelassen sind und wenn Gott nicht eingreift, nichts passiert und somit Gott der Schuldige ist, dass die Menschen nicht hören? Ich denke nein. Ich denke nicht, dass das die Antwort ist, dass man noch Gott zum Schuldigen machen könnte dafür, dass das, was man hat, einem noch weggenommen wird. Ich denke, es liegt zum einen, das haben wir vorhin schon gehört, es sind Menschen, die nicht zu Jesus hinzutreten. Und in Vers 15 sehen wir es sehr pointiert, und weil sie ihre Augen geschlossen haben. Das ist kein unfreiwilliger Akt. Die Menschen hören oft nicht, weil sie ihre Augen geschlossen haben. Sie wollen nicht sehen, was sie sehen könnten. Sie wollen nicht hören, was sie hören könnten. Und sie wollen nicht verstehen, was sie verstehen könnten. Das heißt, sie bekehren sich nicht, heißt sie. Also das heißt, sie wenden sich Jesus nicht zu. Nicht, weil sie physisch dazu nicht in der Lage wären, sie haben Ohren zu hören und Augen zu sehen. Aber es heißt in unserem Text in Vers 15, damit sie nicht mit dem Herzen verstehen. Menschen schließen ihre Augen, damit sie nicht mit dem Herzen verstehen. Meine Lieben, wenn wir hier über das Herz sprechen, dass das Herz etwas versteht, gibt es uns auch schon so einen kleinen Wink. Das Herz ist ein bisschen anders im Orient für den Hebräer als für uns. Wir würden vielleicht sagen, dass sie nicht mit dem Herzen fühlen. Weil wenn mir geht etwas durchs Herz, ich empfinde ganz stark, ich fühle ganz stark. Das Herz ist für uns ein Bild für Emotionen und Gefühle. Aber für den Hebräer ist das Herz auch der Ort für die Empfindungen, aber es geht viel weiter als bei uns. Deswegen sagt Jesus, dass sie mit dem Herzen verstehen sollen. Denn das Herz ist mehr als eine tiefsinnige Berührung, die Jesus für einen Moment geben möchte, sondern es ist die tiefste Ebene menschlichen Willens und Wollens. Unser Herz ist die Schaltzentrale aus dem hebräischen Denken, ja? So arbeitet die Bibel mit dem Begriff des Herzens. Unser Herz ist die Schaltzentrale für unsere Pläne, für unsere Ziele, für unsere Wünschungen und für unsere Entscheidungen. Das, was wir vielleicht eher mit dem Kopf verbinden, Dinge zu planen, Dinge in die Umsetzung zu bringen, das passiert beim Hebräer im Herz. Auch die Empfindungen, aber auch deine Pläne, die du hast, dein Wollen und dein Willen wird hier bestimmt. Und alles geht vom Herzen aus. Deswegen sagt Jesus in Markus 7, Vers 21 bis 23, denn von innen aus dem Herzen der Menschen kommen die bösen Gedanken hervor. Ist interessant, ne? Wir würden sagen, aus dem Kopf kommen die Gedanken. Aber der Hebräer denkt anders über diesen Organismus. Das Herz, also bitte das nicht biologisch verstehen, ja? Das soll nicht biologisch wissenschaftlich analysiert werden. Aber es soll darum gehen, das Zentrum des Menschen ist korrupt. Und es geht nicht einfach nur um falsche Gefühle, sondern um ein ganz falsches Denksystem. Aus diesen Gedanken, aus diesem Herzen, aus dem Inneren kommt hervor sexuelle Unmoral, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Arglist, Ausschweifung, Neid, Lästerung, Hochmut, Torheit. All diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das ist das, was Jesus hier zum Ausdruck bringen möchte. Denkt ja nicht, dass das hier irgendwie eine willkürliche Angelegenheit wäre. Die Menschen, die nicht verstehen, sie wollen nicht verstehen. Sie schließen ihre Augen fest, weil sie im Herzen nicht überführt werden wollen und ihre Ideale, ihre Ziele, ihre Pläne nicht aufgeben wollen unter diesen König, der von dem Reich Gottes gerade spricht. Sie wollen nämlich selber Könige bleiben und sich nicht unterordnen unter den allmächtigen König in Jesus Christus. Und das Problem ist, ihr Herz ist korrupt. Darum der Satz, folge deinem Herzen, ist so ziemlich der schlechteste Rat, den du als Christ jemandem geben kannst. Und wahrscheinlich hat schon jeder von uns mal diesen Satz gesagt. Und wir sollten es in Zukunft nicht mehr tun. Denn das Herz ist trügerisch und zu nichts gut. Wir folgen nicht unserem Herzen. Denn Jesus hat gesagt, aus dem Inneren des Menschen kommen nicht so gute Dinge. Wir folgen einem König. Und wenn jemand nicht weiß, wie es weitergeht, was soll ich tun? Nicht folgt deinem Herzen, sondern hör auf Jesus. Hör auf ihn. Denn wenn du auf ihn hörst, wird er dir neue Impulse in dein Herz geben und neue Dinge werden aus deinem Inneren kommen. Also wen das interessiert, wir haben 2014, das ist ja schon fast 10 Jahre her, eine Predigt auch dazu gehabt, hör auf dein Herz. Genau. Wow, wir müssen weitermachen. Jesus ist nicht willkürlich, sondern er zeigt, der Mensch verschließt sich selber diesem Weg, weil er nicht hinzutritt und weil er sich nicht Jesus unterstellt und weil er seine Augen geschlossen hat. Matthäus 13, 16 bis 18 geht es weiter. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr anschaut, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. Gleich kommt der altbekannte Text mit den Erklärungen, worauf ihr die ganze Zeit schon wartet. Aber Jesus hebt sich seine Erklärung über dieses Geheimnis die Erklärung hebt sich Jesus für seine Freunde auf. Er bringt sie, ja, aber er bringt sie in diesem Augenblick, in diesem Gleichnis nicht allen, sondern diesen Näheren gekommen und hat gesagt, okay, ich weiß nicht, wie man sich das vorstellen kann, ja, ob sie die Köpfe zusammengesteckt haben, aber auf jeden Fall ist klar durch den Textverlauf, das, was ich jetzt sage, ist nicht für alle bestimmt, weil viele das nicht hören wollen. Denn ansonsten kämen sie zu mir und wir haben jetzt unsere Köpfe zusammengesteckt. Hört ihr dieses Gleichnis? Was für ein Privileg, dass wir jetzt gleich weiterlesen dürfen und die Dinge hören. Hoffentlich hast du bis hierhin gehört, wie ein Junger hört und bist mit deinem Herzen zu Jesus hinzugekommen. Ansonsten wirst du diesen Tag nach Hause gehen und den populären Jesus verlassen und nichts verstanden haben. Vers 19. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem auf den Weg gesät ist. Also es geht um die Saat, die auf den Weg fällt. Und das ist, wir werden uns jetzt die Saat nur ganz kurz anschauen. Das ist ein Phänomen, was sehr häufig geschieht. Viele leiden aufgrund ihrer Gleichgültigkeit. Und die wird es auch in diesem Raum geben. Da mache ich mir nichts vor. Viele leiden aufgrund ihrer Gleichgültigkeit gegenüber Jesu Worten unter einer häufigen, diebischen Wirksamkeit des Satans in ihrem Leben. Denn das ist das, was Jesus sagt. Das Wort wird gesät in das Herz, aber es ist ihnen gleichgültig. Der Satan, der Böse, wird kommen und es rauben. Einige sind schon so daran gewohnt, dass sie es gar nicht merken, dass es hier eine unheilige Kooperation gibt zwischen, alles gut, es ist eine unheilige Kooperation gibt zwischen Menschen und Satan. Du hörst die Worte und der Satan kommt immer und immer wieder und raubt dir diese Worte. Warum kann er das tun? Es geht hier um einen Kampf. Wenn es um Satan geht, dann ist er nicht unser Freund, er ist nicht unser Buddy, er ist nicht ein Nachbar, sondern er ist ein Feind. Er kämpft. Und wenn du dich nicht verteidigst, dann überlässt du ihm einfach das Feld und er nimmt sich das, was er rauben kann. Vers 20 bis 21. Bei dem aber auf dem Steinigen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Ich finde sehr krass, wie Jesus hier von den Augenblicksmenschen spricht. Der Mensch des Augenblicks. Dieser Moment ist irgendwie zum Feiern. Dieser Moment ist zum Zelebrieren. Es fällt schon schwerer, diese ausfindig zu machen. Denn diese Menschen geben sich nicht als welche, denen das Wort gleichgültig ist. Sondern es hat schon irgendwie einen Effekt. Es hat schon irgendwie eine Wichtigkeit für die Person. Sie akzeptieren schon das Wort, aber sie sind nicht bereit, sich zum Wort zu halten. Meine Lieben, es geht nicht einfach nur darum, irgendwie in Jesus was Schönes gefunden zu haben, aber wenn es darauf ankommt, sich nicht zu seinem Wort zu halten. Augenblicksmenschen sind bereit, das Wort aufgrund gesellschaftlichen Drucks zu leugnen. Und weite Teile des sogenannten progressiven Christentums, also eine Bewegung innerhalb der Christenheit, die sämtliche fundamentalen Glaubensgrundsätze von Jesus zerlegt, dekonstruiert, kaputt macht und gesellschaftskonform macht, gleicht genau dieser Saat. Sie tragen das Wort vor sich her, aber sie sind nicht bereit, sich zu diesem Wort zu halten, sondern deuten es so lange um, bis sie dem Druck unterlegen sind und die Gesellschaft und Jesu Wort vollkommen harmonieren. Das ist die Saat, die auf steinigen Boden fällt. Vers 22. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört, und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und er bringt keine Frucht. Ich finde interessant, dass Jesus bislang nicht bei den anderen gesagt hat, das bringt keine Frucht, aber hier die Wichtigkeit darin sieht, nochmal zu erwähnen, dass wir uns nicht missverstehen, auch dieser Boden bringt keine Frucht. Jesus hat wahrscheinlich Menschen im Sinn, für die Gottes Wort in Konkurrenz zu anderen Dingen steht. Wird hier von Sorgen oder Nöten des Alltags oder hier heißt es auch der Betrug des Reichtums. Es gibt andere Dinge, die auf einmal relevant werden. Und die Bibel ist nun einmal nicht die Nummer eins, sondern ein Wert von vielen im Leben. Es spielt irgendwie so mit rein, aber wenn andere Dinge größer werden, wenn andere Dinge wichtiger werden, dann ist es okay, das Wort auch da irgendwie hinein zu vermengen und da drunter zu stellen. Und die jeweilige Situation entscheidet, was jetzt gerade die Oberhand gewinnt. Und viele glauben, ein Leben der Kompromisse ist zwar nicht perfekt, aber hey, immerhin besser als nichts. Ich glaube schon irgendwie. Und die Worte von Jesus sind mir nicht egal. Wir kennen alle solche Menschen, aber die, wenn es darauf ankommt, nicht bereit sind, Gottes Wort sein zu lassen und sich auch darunter zu stellen. Viele machen sich etwas vor und sagen, ist doch okay. Jesus sagt, wenn da andere Dinge wichtig werden und die Oberhand gewinnen, dann versichere ich dir, es wird keine Frucht geben. Nicht ein bisschen, nicht ein ganz bisschen, sondern es wird gar keine Frucht geben. Sodass er jetzt ganz zum Schluss sagt in Vers 23, bei dem aber, auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60, der andere 30-fach. Und jetzt ist natürlich die Frage, bin ich so ein Mensch? Verstehe ich alles? Und ich glaube nicht, dass es Jesus darum geht, dass du alles immer blickst. Jesus sucht und beschreibt hier nicht Menschen, die fehlerlos wären. Und das kann passieren, so ein falsches Denken in dir, wenn du diese Worte hörst, dass du denkst, okay, dann bin ich auch raus, weil ich bin nicht perfekt. Ich kenne auch die Windungen in meinem Herzen, ich kenne die Nöte in meinem Herzen, jeder kennt sie. Und da ich nicht immer happy, clappy und alles ist gut mit mir und Jesus bin ich raus. Ich glaube nicht, dass Jesus Menschen sucht, die fehlerlos sind, sondern er sucht Menschen, die Gemeinschaft mit Jesus suchen, die zu ihm herantreten, die es besser wissen wollen, die tiefer verstehen wollen, die tiefer bohren wollen, die sich nicht abgeben mit der Oberflächlichkeit, sondern ein Verlangen haben, von diesem Jesus zu lernen. Diese Jünger wurden von Jesus nicht abgestoßen und hat gesagt, ihr hört, ihr habt auch vieles noch nicht begriffen und ihr werdet auch viele Dinge noch nicht begreifen, aber ihr bleibt bei mir und ihr habt die Bereitschaft in euch, dass das Wort Gottes auch die Nummer eins in eurem Leben ist. Es hat eine Priorität eingenommen, die euch prägen und formen darf. Und darum geht es. Bist du so jemand, der die Worte heute hört und sagt, das ist ein Boden, der sich nicht verschlossen hat, sondern der offen ist und sagt, ich möchte mich prägen lassen von diesen Worten. Ich möchte mich prägen lassen von diesem Jesus. Ich möchte keine Kompromisse eingehen. Ich sehe Kompromisse, aber ich setze an zum Kampf gegen diese gegen diese Kompromisse in meinem Leben. Das bedeutet nicht, deine Perfektion ist maßgeblich, sondern ob du im beständigen Einflussbereich von Jesus bist, ob seine Worte auf fruchtbaren Boden fallen, ob es ein offener Boden ist, zu empfangen. sodass du merkst, die Dinge, die Jesus sagt, die haben einen Effekt auf mich. Die Dinge, die Jesus tut, die sind mir nicht gleichgültig. Er regiert wirklich in meinem Leben. Er ist Herrscher und König in meinem Leben. Und selbst wenn du so bist wie ich, das heißt unperfekt und oft strauchelst und fällst, wirst du sagen können, und dennoch halte ich an diesen Jesus, weil das Wort von seiner Treue und seiner Vergebung hat eine heilige Anziehungskraft für mich, dass ich sage, auch wenn ich gescheitert bin, bringt mich dieses Scheitern noch näher zu diesem Jesus, weil ich dieses Wort brauche von ihm. Nicht, weil ich irgendwie perfekt bin, sondern weil ich um mein Scheitern weiß, aber weil ich auch von seinem Wort weiß, dass er treu ist und gerne vergibt, hält mich nichts auf. Und ich werde zu diesem Wort wieder neu gehen und es wieder in mein Herz fallen lassen und daraus leben. Darum sagt Jesus letztes Wort, Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Amen.